In ihrer letzten Nacht im Sklavenquartier fand sie keinen Schlaf. Die anderen Horbfrauen dösten neben ihr auf dem Dachboden. Sie lauschte ihren Atemgeräuschen. Morgen um diese Zeit würde sie durch die Nacht laufen. Hatte ihre Mutter dasselbe empfunden, als sie den Entschluss fasste? Coras Bild von ihr war vage. Am deutlichsten erinnerte sie sich an Traurigkeit. Ihre Mutter war eine Horbfrau gewesen, noch bevor es die Horb gegeben hatte. Cora konnte sie in Gedanken nicht zusammensetzen. Wer war sie? Wo war sie jetzt? Warum hatte sie sie verlassen? Ohne einen besonderen Kuss, um ihr zu sagen, wenn du dich später an diesen Augenblick erinnerst, wirst du verstehen, dass ich auf Wiedersehen gesagt habe, auch wenn du das damals nicht gewusst hast. An ihrem letzten Tag auf dem Feld hackte Cora wütend in die Erde, als wollte sie einen Tunnel graben. Durch sie hindurch und jenseits davon liegt deine Erlösung. Sie verabschiedete sich, ohne sich zu verabschieden. Sie ließ ein Häuflein ihrer Sachen an der Tür liegen, einen Kamm, ein Viereck aus poliertem Silber, das er Jerry vor Jahren stibitzt hatte, die blauen Kiesel, die Nag ihre indianischen Steine nannte. Ihr lebe wohl. Sie nahm ihr Handball mit. Sie nahm Feuer, Stein und Zunder mit. Und wie ihre Mutter grub sie ihre Jamswurzeln aus. Schon am nächsten Abend, dachte sie, wird sich jemand das Stück unter den Nagel gerissen und umgegraben haben. Einen Zaun für Hühner drumherum gebaut, eine Hundehütte. Vielleicht wird diejenige es auch weiter als Garten nutzen. Als Anker in den tückischen Gewässern der Plantage, der verhinderte, dass sie davongetragen wurde, bis sie beschloss, sich davontragen zu lassen. Sie trafen sich bei der Baumwolle, nachdem das Dorf zur Ruhe gekommen war. Sie bewegten sich zwischen den hohen Pflanzen hindurch, innerlich so verkrampft, dass sie zu rennen vergaßen, bis sie schon halb durch waren. Ihre Angst rief ihnen hinterher, wenn auch sonst niemand. Ihnen blieben 6 Stunden, bis ihr Verschwinden entdeckt wurde, und weitere 1 bis 2, ehe die Suchtrupps die Stelle erreichten, wo sie jetzt waren. Aber die Angst war ihnen bereits auf den Fersen, wie sie es jeden Tag auf der Plantage gewesen war. Und sie hielt mit ihnen Schritt. Sie überquerten die Wiese, deren Erdschicht zu dünn war, um sie bepflanzen zu können, und traten in den Sumpf ein. Sie waren erst ein kurzes Stück weit gekommen, als sie die Stimme hörten und stehen blieben. Cora sah Caesar entgeistert an. Er streckte die Hände aus und lauschte. Es war keine zornige Stimme, auch keine Männerstimme. Caesar schüttelte den Kopf, als ihm klar wurde, um wen es sich handelte. Lavi. Psst. Lavi hatte so viel Verstand, still zu sein, sobald sie ausgemacht hatte. »Ich hab gewusst, dass ihr was vorhabt«, flüsterte sie, als sie eingeholt hatte. »Mit ihm rumschleichen, aber nicht darüber reden. Und dann gräbst du die Jamswurzeln aus, obwohl sie noch nicht mal reif sind.« Sie hatte ein altes Stück Tuch zu einer Tasche geknotet, die sie sich über die Schulter gehängt hatte. »Mach, dass du zurückkommst, bevor du uns ins Unglück stürzt«, sagte Caesar. »Ich gehe dorthin, wo ihr auch hingeht«, sagte Lavi. Cora runzelte die Stirn. Wenn sie Lavi zurückschickten, wurde das Mädchen vielleicht dabei erwischt, wie es sich in seine Hütte schlich. Lavi war keine, die ihre Zunge im Zaum halten konnte. Kein Vorsprung mehr. Sie wollte nicht für das Mädchen verantwortlich sein, wusste aber keine Lösung. »3 von uns wird er nicht nehmen«, sagte Caesar. »Weiß er, dass ich mitkomme?«, fragte Cora. Er schüttelte den Kopf. »Dann ist es gleich, ob er 1 oder 2 Überraschungen erlebt«, sagte sie. Sie lüpfte ihren Sack. »Zu essen haben wir jedenfalls genug.« Die 3 wandten sich in Richtung Westen, stapften durch das schwarze Wasser. Cora hätte sie nicht führen können. Sie wusste nicht, wie Caesar es anstellte, aber er überraschte sie ständig. Natürlich hatte er eine Landkarte im Kopf und konnte die Sterne ebenso lesen wie Buchstaben. Sie begannen, sich in nordöstlicher Richtung zu halten, und bis es hell wurde, hatten sie den Sumpf hinter sich gelassen. »Jetzt wissen Sie Bescheid«, sagte Lavi, als im Osten orange-rot die Sonne aufging. Das Trio machte Pause und schnitt eine Jamswurzel in Scheiben. Bei Tageslicht sah man, in welchem Zustand sie waren, bis zum Hals mit Schlamm bespritzt, mit Ranken bedeckt. Cora störte es nicht. Sie war noch nie so weit von zu Hause weg gewesen. Selbst wenn sie in diesem Augenblick fortgeschleppt und in Ketten gelegt würde, diese Meilen würden ihr bleiben. Caesar stieß seinen Wanderstock auf den Boden auf und sie marschierten weiter. Als sie das nächste Mal Halt machten, sagte er ihnen, er müsse die Countystraße finden. Er versprach, bald wieder da zu sein, aber er müsse feststellen, wie weit sie vorangekommen seien. Lavi war so vernünftig, nicht zu fragen, was passierte, falls er nicht zurückkehrte. Er ließ seinen Sack und seinen Trinkschlauch neben einer Zypresse liegen, um sie zu beruhigen. Oder um ihnen zu helfen, falls er tatsächlich nicht wiederkam. »Ich hab's gewusst«, sagte Lavi, die trotz ihrer Erschöpfung immer noch darauf herumreiten musste. Cora setzte sie über alles ins Bild, was noch zu erzählen blieb, angefangen bei Jockys Geburtstag. »Ich hab's gewusst«, wiederholte Lavi. »Er glaubt, ich bringe Glück, weil meine Mutter die Einzige war.« »Wenn du Glück willst, schneid einem Kaninchen die Pfote ab«, sagte Lavi. »Was wird deine Mutter tun?«, fragte Cora. Lavi und ihre Mutter waren auf der Randall-Plantage angekommen, als sie 5 Jahre alt war. Ihre Mutter Jir war in Afrika geboren und erzählte ihrer Tochter und ihren Freunden gern Geschichten von ihrer Kindheit in einem kleinen Dorf an einem Fluss. Das Baumwollpflücken richtete ihren Körper zugrunde. Als Jir nicht mehr arbeiten konnte, kümmerte sie sich um Babys, wenn deren Mütter auf den Feldern waren. »Stolz auf mich sein«, antwortete Lavi. Caesar erschien früher wieder, als sie erwartet hatten. Sie seien zu dicht an der Straße, sagte er, aber sie seien gut vorangekommen. Jetzt müssten sie sich ranhalten, um schon möglichst weit zu sein, ehe die Reiter aufbrechen. Die Reiter würden ihren Vorsprung in kurzer Zeit aufholen. »Wann schlafen wir?«, fragte Cora. »Sehen wir zu, dass wir von der Straße wegkommen, dann schauen wir mal«, sagte Caesar. Nach seinem Verhalten zu urteilen, war er ebenfalls erschöpft. Nicht lange danach setzten sie ihre Beutel ab. Als Caesar Cora weckte, ging gerade die Sonne unter. Sie hatte sich kein einziges Mal gerührt, obwohl ihr Körper unbequem auf den Wurzeln einer alten Eiche gelegen hatte. Lavi war bereits wach. Der direkteste Weg von hier bis zu Fletchers Farm verlief durch besiedeltes Gebiet, aber das war zu gefährlich. Sie blieben im Wald und nahmen Umwege in Kauf. Letztendlich wurden ihnen die Schweine zum Verhängnis. Sie folgten der Furche eines Wildschweinwechsels, als die Weißen zwischen den Bäumen hervorstürzten. Sie waren zu viert. Die Jäger hatten Köder ausgelegt und warteten auf ihre Beute, die wegen der Hitze erst nachts aktiv wurde. Die Entlaufenen waren eine andere Sorte von Tier, aber sehr viel einträglicher. Angesichts der Genauigkeit der Steckbriefe konnte kein Zweifel bestehen, um wen es sich bei dem Trio handelte. 2 der Jäger griffen die Kleinste aus der Gruppe an und drückten sie zu Boden. Nachdem sie so lange still gewesen waren, die Sklaven, um nicht von Jägern entdeckt zu werden, die Jäger, um nicht von ihrer Beute entdeckt zu werden, brüllten sie alle los und schrien vor Anstrengung. Caesar rang mit einem stämmigen Mann, der einen langen, dunklen Bart hatte. Der Flüchtige war jünger und kräftiger, aber der Mann behauptete sich und packte Caesar um die Taille. Caesar kämpfte, als hätte er schon öfter auf Weiße eingeschlagen, eine undenkbare Vorstellung, da er in diesem Fall längst im Grab läge. Es war das Grab, gegen das die Entflohenen kämpften, denn dort würden sie landen, falls diese Männer die Oberhand gewannen und sie ihrem Herrn zurückgaben. Lavi heulte, als die beiden Männer sie in die Dunkelheit zurückzerrten. Coras Angreifer war jungenhaft und schmächtig, vielleicht der Sohn eines der anderen Jäger. Sie wurde überrumpelt, aber kaum, dass sie seine Hände an sich spürte, geriet ihr Blut in Wallung. Sie wurde zu der Nacht hinter dem Räucherhaus zurückversetzt, in der Edward, Pott und die anderen sie vergewaltigt hatten. Sie wehrte sich. Kraft strömte in ihre Glieder. Sie kämpfte, wie sie es damals nicht gekonnt hatte. Ihr wurde bewusst, dass sie ihr Beil fallen gelassen hatte. Sie wollte es haben. Edward lag unter der Erde. Und dieser Junge würde ihm dorthin folgen, ehe sie sich gefangen nehmen ließ. Der Junge riss Cora zu Boden. Er warf sich auf sie, nagelte sie fest. Sie streckte die Hand aus und bekam einen Stein zu fassen, den sie dem Jungen gegen den Schädel schmetterte. Er schwankte und sie schlug erneut zu. Sein Stöhnen verstummte. Caesar rief ihren Namen, zog sie hoch. Der Bärtige war geflüchtet, soweit sie das im Dunkeln erkennen konnten. Hier entlang. Cora rief nach ihrer Freundin. Es war nichts von ihr zu sehen oder zu hören. Cora zögerte und er zerrte sie grob vorwärts. Sie hörten auf zu rennen, als ihnen klar wurde, dass sie keine Ahnung hatten, wohin sie rannten. Wegen der Dunkelheit und wegen ihrer Tränen sah Cora nichts. Caesar hatte seinen Trinkschlauch gerettet, doch ihren übrigen Proviant hatten sie verloren. Sie hatten Lavi verloren. Er orientierte sich anhand der Sterne und die Entlaufenen stolperten weiter. Sie sagten stundenlang kein Wort. Am Stamm ihres Plans sprossen Alternativen und Entscheidungen wie Zweige und Triebe. Wenn sie das Mädchen beim Sumpf zurückgeschickt hätten, wenn sie die Farmen weiträumiger umgangen hätten, wenn Cora die Nachhut gebildet hätte und von den beiden Männern gepackt worden wäre, wenn sie gar nicht fortgegangen wären. Caesar kundschaftete eine gute Stelle aus und sie kletterten auf Bäume und schliefen wie Waschbären. Als sie sich rührte, war die Sonne schon aufgegangen. Caesars Gesicht war ernst. Inzwischen hatte sich die Auseinandersetzung von vergangener Nacht herumgesprochen. Die Suchtrupps wussten, in welche Richtung sie unterwegs waren. »Hast du ihr von der Railroad erzählt?«
»Ich glaube nicht.«
»Ich auch nicht, glaube ich. Dumm von uns, nicht an so etwas zu denken.«